Guten Morgen. Ich heiße euch ganz herzlich willkommen zu dem heutigen Sonntag, den 26. Juni 2011. Das ist der erste Sonntag nach Trinitatis. Den haben wir letzte Woche gefeiert. Und ich begrüße euch im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Der Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, wir erwarten heute seine Gegenwart hier. Ich begrüße alle diejenigen, die heute das erste Mal hier in dieser Gemeinde sind. Wir haben heute ein Fest zu feiern. Eigentlich wie jeden Sonntag, aber doch noch etwas Besonderes. Ich möchte Ihnen und euch den Wochenvers aus Lukas 10, Vers 16 vorlesen. Da heißt es, Christus spricht zu seinen Jüngern, wer euch hört, der hört mich. Und wer euch verachtet, der verachtet mich. Diese Zusage, dass Gott sagt, wenn ihr auf Menschen zugeht, dann bin ich bei dir, bei euch. Darüber wollen wir heute mehr hören. Pastor Rolf Zürus, der heute hier predigen wird, wird über die geistliche Reise und ihre Stationen sprechen. Und zu dem Thema Reise hat die Tabea uns eine schöne Deko gemacht. Vielleicht sieht es der eine oder andere. Ein Koffer, Wanderstock, Schuhe. Wir wollen heute nach Griechenland wandern. Nicht, weil die so viel Geld brauchen, sondern weil Paulus da schon mal war. Ich möchte mit Ihnen und euch beten und bitte euch dazu aufzustehen. Lieber Vater im Himmel, wir sagen dir Dank für diesen Sonntag, den Tag, an dem wir dich neu erleben dürfen wieder, auftanken dürfen, dein Wort hören dürfen, deinen Heiligen Geist erleben und deinen Segen spüren und erwarten dürfen. Ganz besonders für die Kinder, die heute gesegnet werden. Wir danken dir von ganzem Herzen. Du hast sie in die Hände ihrer Eltern gegeben. Wir freuen uns über dieses wunderbare Geschenk. Bitten dich jetzt, dass du diesen Gottesdienst hier leitest, auch oben bei den Kindern. Laden dich herzlich ein, Heiliger Geist, sei hier willkommen und sei bei uns. Amen. Ja, haben wir denn heute schon wieder Familienzeit? War die nicht gerade erst? Für diejenigen, die das nicht kennen, Familienzeit ist so eine bisschen buntere Zeit, wo hier vorne jung und alt, meist mehrere Personen auch mal auf der Bühne sind. Ja, wir haben Familienzeit, zwei Familien, die heute hier ihre Kinder segnen lassen, Familie Wülfrath und Familie Bickel. Und ich lade euch herzlich ein, jetzt hier nach oben zu kommen. Entschuldigung, das war ein bisschen zu schnell. Pastor Rolf Zürus wird Sie dann hier nach oben rufen. Rolf.
Ja, ich möchte vorher ein paar Worte noch zu dieser Kindersegnung sagen. In der Bibel lesen wir, wie Jesus Kinder gesegnet hat. Im Matthäusevangelium, Kapitel 19, die Verse 13 bis 15 heißt es, damals wollten einige Leute ihre Kinder zu Jesus bringen, damit er ihnen die Hände auflege und für sie bete. Aber die Jünger fuhren sie an und wollten sie wegschicken. Da sagte Jesus, lasst doch die Kinder, hindert sie nicht zu mir zu kommen, denn für Menschen wie sie steht Gottes neue Welt offen. Dann legte er den Kindern segnend die Hände auf und zog von dort weiter. Und so, wie Jesus das getan hat, wollen wir auch heute Morgen Kinder segnen. Den Aaron Josia Bickel und den Noah Ben Wülfrath. Diese besondere Wertschätzung, die Jesus für Kinder gehabt hat, die wollen auch wir praktizieren und die Verheißung Gottes, den Segen Gottes auf diese beiden Kinder, den Aaron und den Noah, legen. Und Segen, das heißt doch vor allem, dass der Schöpfer Gott, der ewige Vater alles dessen, was lebt, dass er sich uns freundlich zuwendet durch Jesus, dass er Anteil nimmt an unserem Leben, dass er Gelingen schenkt in schönen und in schwierigen Zeiten. Dafür wollen wir beten, um diesen Segen, und diesen Segen wollen wir auf diese beiden Kinder legen. Aber jetzt zuerst hören wir auf einen Liedvortrag.
Gottes große Liebe sei mit dir, er hat dich gemacht nach seinem Bild. Für immer hält er über dir Wacht, das sei dein Schutz, dein Schirm, dein Schild. Gottes große Liebe sei mit dir, er hat dich gemacht nach seinem Bild. Schuss, dein Schirm, dein Schwert. In seiner Hand geborgen, keine Angst vor morgen, so soll es immer sein. An seinem Herz gelegen, leite dich sein Segen, und bist du noch so klein. Gottes große Liebe sei mit dir, er hat dich gemacht nach seinem Bild. Für immer hält er über dir Wacht und sei dein Schutz, dein Schirm, dein Schild. Er hält dich in den Armen, schenkt dir sein Erbarmen, so darf es immer sein. Denn er gibt sein Versprechen, wird es niemals brechen. Gottes große Liebe hält dich in der Hand. Liebe hält dich in der Hand. Gottes große Liebe hält dich in der Hand. Gottes große Liebe, Gottes Liebe. Große Liebe sei mit dir, er hat dich gemacht nach seinem Bild. Für immer hält er über dir Wacht und sei dein Schutz, dein Schirm, dein Schild. Gottes große Liebe sei mit dir. Er hat dich gemacht nach seinem Bild. Für immer hält er über dir Wort.
Jetzt bitte ich, dass Sandra und Marc Bickel zusammen mit Aaron und Maike und Andreas Wülfra zusammen mit Noah sowie die Paten und diejenigen aus unserer Gemeinde, die angefragt wurden, für die Kinder zu beten, dass alle jetzt nach vorne kommen. Für Noah haben wir folgendes Bibelwort zu dieser Segnung herausgesucht. Herr, du bist mein Schutz und meine Hilfe. Du hältst mich mit deiner mächtigen Hand. Dass du mir nahe bist, das macht mich stark. Psalm 18. Vers 36. Und für den Aaron, da habe ich ein Wort aus Jeremia 33, die Verse 2 bis 3 gesucht. Ich, der Herr, bewirke alles, was geschieht. Was ich will, das wird Wirklichkeit. Mein Name ist der Herr. Wende dich an mich und ich werde dir antworten. Ich werde dir große Dinge zeigen, von denen du nichts weißt und auch nichts wissen kannst. So möchte ich jetzt eure beiden Kinder segnen. Lieber Vater im Himmel, von dir kommt aller Segen. Und wir wollen miteinander darum beten und deinen Segen auf diese beiden Kinder legen, dass dein Segen sie begleitet, jetzt, von heute an und jeden weiteren Tag in ihrem Leben. Noah ben Wülfrat, der Herr segne dich und beschütze dich. Er blicke dich freundlich an und schenke dir seine Liebe. Er wende dir sein Angesicht zu und schenke dir Glück und Gelingen. Amen. Lieber Aaron, der Herr segne und beschütze dich. Er blicke dich freundlich an und schenke dir seine Liebe. Er wende dir sein Angesicht zu und gebe dir Glück und Gelingen. Amen. Jetzt könnt ihr beten.
Ich möchte für die Eltern beten zuerst und dann für die Kinder. Danke, guter Gott, für die Eltern dieser Kinder. Du hast ihnen Kinder anvertraut, sie zu lieben und zu begleiten. Und wir freuen uns, dass du das immer wieder tust. Du bist ein guter Versorger und wir wissen uns abhängig von dir. Liebe Maike, liebe Andreas, liebe Sandra, lieber Marc, der Vater, der euch liebt, stärke euch in dieser Aufgabe, Eltern zu sein für eure Kinder und er gebe euch Weisheit und Erkenntnis, eure Kinder zu ermutigen, sie zu trösten, sie zu stärken, sie zu ermahnen, ihnen das zu geben, was sie brauchen. Er helfe euch, euren Kindern ein gutes Beispiel zu geben für Vertrauen. Er erfülle euch mit Liebe, die alles trägt und alles hofft. Liebe, die stark ist. Er erfülle euch mit seinem guten Geist. Einem Geist, der Frische bringt in euer Leben und der Beziehungen vertieft. Gott, der Herr, stärke eure Ehe. Gott, der Herr, beschenke euch auch mit guten Freunden. Erhalte seine Hände über euch, heute Morgen und jeden neuen Tag. Amen. Lieber Noah, Gott, der Herr, der dich in unvergleichlicher Weise liebt, er segne dich. Gott schenke dir, dass du in deinem Herzen Raum schaffst für sein Wirken in dir. Entdecke, dass in dieser großen und schnellen und lauten Welt Gott dein Zufluchtsort sein will. Bei ihm kommst du zur Ruhe. Er schenke dir alle Zeit Verbindung mit ihm, Ermutigung und Stärke. Amen. Und lieber Aaron, Gott, der Herr, segne dich. Er, der dir das Leben geschenkt hat und dich wunderbar gemacht hat. Gott will, dass du die Sehnsucht spürst in deinem Herzen und Verbindung suchst zu deinem Schöpfer. Er helfe dir, deine einzigartige Persönlichkeit zu entfalten und das zu werden, was Gott bereits in dich hineingelegt hat. Gott segne dich mit Menschen an deiner Seite, die zu dir stehen wie gute Freunde. Sei du ein Mensch, der andere liebt. Amen.
Ich möchte für den Aaron beten. Vater im Himmel, du selbst riefst Aaron ins Leben. Du hast ihn gewollt. Lass ihn die Einzigartigkeit entdecken, die du in ihn hineingelegt hast und begreifen, wie wichtig es ist, dass er da ist. Schenk ihm Menschen, Vater, die ihn lieb haben und begleiten. Schenk ihm Freunde, die um ihn sind und die sich mit ihm freuen und mit ihm weinen. Segne Aaron in jeder Lebenslage mit Menschen, die mit ihm beten. Lass ihn früh die Sehnsucht spüren, dich, Gott, kennenzulernen als den, der ihn unendlich lieb hat. Lass ihn aufwachsen unter deinem Schutz und Segen. Vater, ich wünsche mir, dass Aaron tief in seinem Herzen eine feste, enge Beziehung zu dir aufbaut, um dich im Laufe seines Lebens immer besser kennenzulernen. Ja. Nimm ihn an deine starke Hand, allmächtiger Gott, und lass ihn zu einem Mann nach deinem Herzen werden. Amen.
Gott, wir danken dir für das große Geschenk, das du uns mit Noah und Aaron gemacht hast. Mit ihnen legst du das wohl größte Glück dieser Erde in unsere Arme. Und jeder Augenblick mit ihnen erscheint uns wie ein großes Wunder. Ein Wunder und dein Versprechen an uns ist es auch, dass deine Liebe von Beginn an über ihrem Leben steht und dein Segen sie ihr ganzes Leben lang umhüllt. So vertrauen wir sie dir an und bitten dich, bewahre und beschütze du sie auf ihrem Weg und lass sie spüren und immer mehr entdecken, dass du es bist, der sie im Leben trägt. Ja. Wir bitten dich, dass wir gute Begleiter und Freunde für sie sind, dass wir Aaron und Noah lieben und achten, so wie sie sind, dass wir sie bestärken in ihren Fähigkeiten und ihnen Mut machen, ihren eigenen Weg zu gehen. Dass wir sie spüren lassen, dass sie uns vertrauen können und sie bei uns geborgen sind. Dass wir sie in den Arm nehmen und zuhören, wenn sie enttäuscht und verzweifelt sind. dass wir mit ihnen tanzen und lachen, wenn sie vor Glück jubeln, dass wir sie aushalten, wenn sie anstrengend sind, dass wir Fehler eingestehen, wo wir an ihnen schuldig werden, dass wir ehrliche Antworten finden, wenn sie fragen nach dem Leben, nach dem Sinn, nach dir und wer du für uns bist. Schenk uns Worte und Taten, dass wir die Botschaft von dir wie den allerbesten Samen in ihrem Leben pflanzen. Danke, dass du es bist, der uns alle dabei jeden Tag begleitet. Amen.
Bitte schön. Herzlichen Glückwunsch. Hallo. Bitte schön. So, herzlichen Glückwunsch. Ihr dürft jetzt wieder Platz nehmen.
Ich hab's angemacht, ja. Habt ihr diese blauen Augen gesehen? Könnt ihr das Bild nochmal einmal einblenden? Geht das nochmal? Habt ihr das gesehen? Da? Ist doch der Hammer. Also, was Schöneres, finde ich, kann Gott nicht machen. Du bist gewollt, kein Kind des Zufalls, keine Laune der Natur. Ganz egal, ob du dein Lebenslied in Moll singst oder Dur. Du bist ein Gedanke Gottes. Ein genialer noch dazu. Du bist du. Das Lied wollen wir jetzt zusammen singen.
Thank you.
Ja, und in so 5-6 Jahren, liebe Maike, liebe Sandra, da werden eure Jungs dann das hier machen. Solche schönen Gemälde werden die dann machen. Ich finde die sehr kreativ, sehr schön. Warum hängen die heute hier, Rolf?
Genau, dazu ein paar Worte. Im Rahmen eines Ortsgruppentreffens der AG 78, wo ich unsere Gemeinde vertrete. Und dazu muss ich sagen, AG 78, das kommt vom Paragraph 78 des Kinder-, Jugend- und Hilfegesetzes, wo wir als Gemeinde, als Einträger der Jugendhilfe auch mit drin sind. Da entstand Anfang dieses Jahres die Idee zu einer Aktion, nämlich dieser hier, gemeinsam Flagge zeigen. Und zwar soll das am 3. September anlässlich von Oststadt in Harmonie stattfinden. Worum geht es konkret? Also das hier ist wirklich nur ein ganz kleiner Ausschnitt. Es soll eine Flaggenkette gebildet werden von der Saarlandstraße, Hohe Straße bis zum Körner Hellweg, wo das Kaufland ist. Das werden etwa 16.000 bis 20.000 solche gemalten Wimpelflaggen sein. Und die Idee ist, dass die nicht zwischen Laternenpfosten gehängt werden, das wäre schwierig zu realisieren, sondern dass Menschen eine Kette bilden und jeweils ein 10 Meter langes Stück, also so lang wie hier etwa dieser Wimpelkette, zwischen sich hochhalten in der Zeit von 12.30 Uhr bis 13 Uhr am 3.9. Warum? Was steckt dahinter für eine Idee? Durch ein friedliches Miteinander von unterschiedlichen Generationen, von unterschiedlichen Kulturen und von unterschiedlichen Weltanschauungen wollen wir mit dieser Aktion zum Ausdruck bringen, dass Unterschiedlichkeit wertvoll ist, unser Leben bereichert und dass wir uns gegenseitig akzeptieren. Jeder kann mitmachen und seinen persönlichen Teil zu dieser Flaggenkette beitragen. Je bunter, desto besser. Man nimmt einfach ein DIN A4 Blatt, bemalt es, bedruckt es, beklebt es, wie auch immer nach Lust und Laune. Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. Vielfalt ist ausdrücklich erwünscht. Wer Lust hat, macht gleich mehrere Flaggen. Lasst uns auch als Gemeinde dabei sein und so ein Zeichen setzen für ein offenes, respektvolles und von Wertschätzung getragenes Miteinander in unserer Stadt. Lasst uns viele solcher DIN A4 Blätter, solcher Flaggen bekleben und so an der Aktion Flagge zeigen teilnehmen. Alle weiteren Informationen dazu könnt ihr auf diesen Flyern finden, die am Ende dieses Gottesdienstes am Ausgang verteilt werden.
Wir wollen ja heute verreisen, deswegen steht ja der Koffer hier und die Wanderschuhe und der Hut. Wohin es heute geht, habe ich auch schon gesagt. Es geht ja heute auch nach Griechenland. Und um eine andere Reise, einer etwas anderen Art, soll es jetzt erstmal gehen. Ich möchte lesen einen kurzen Auszug aus diesem sehr, sehr schönen Buch. Heißt Auf königlichem Pfad. Gemeint oder in diesem Buch ist die Reise einer jungen Frau Zoe, die vom König gerufen wird, eine Reise nach Ramira anzutreten. Ramira ist das Land der Liebe und es ist ein Weg von einer sehr gesicherten Existenz hin zu einem Abenteuer, zu dem Abenteuer ihres Lebens. Und es wird Zoe grundlegend verändern. Ich lese einen kurzen Auszug aus dem Teil 1, aus dem Kapitel 1 und 2. Zoe spähte angestrengt in die Weite und wagte kaum zu atmen, weil sie fürchtete, es würde alles wieder verschwinden. Ein Mann stand bei ihr. Was siehst du? Den Blick immer noch in die Ferne gerichtet, antwortet sie: Einen Ort, der schöner ist als alles, was ich mir je hätte vorstellen können. Er lächelte, als er die Sehnsucht in ihren Augen sah. Du kannst dorthin kommen. Ihre Augen rissen sich von dem Land los, als sie den Mann voller Hoffnung anblickte. Er fügte schlicht hinzu: Es gibt einen Weg. Das waren stets die letzten Worte ihres Traumes. Zoe ließ ihn immer und immer wieder vor ihrem inneren Auge ablaufen, weil sie verzweifelt versuchte, sich daran zu erinnern, ob ihr der Mann nicht vielleicht doch noch gesagt hatte, wie sie dieses wunderbare Land finden konnte. Aber es half alles nichts. Sie ging nach draußen und setzte sich an den Bach, um nachzudenken. Sie erinnerte sich wieder an die überraschende Unterhaltung, die sie erst gestern mit angehört hatte, als ein Mann und eine Frau weit über dieses Land, weit jenseits des Kristallmeeres sprach. Sie hatten es Remira genannt und erwähnt, dass ein Freund dorthin gereist war. Es war ein so wunderschöner Ort, dass er beinahe wie eine Wunschvorstellung erschien. Das ganze Land war erfüllt von Frieden und Freiheit. Ganz unwillkürlich dachte sie, dass sich dieser Ort ganz genauso anhörte wie das Land in ihrem Traum. Wenn er es nun wirklich war, sehnte sie sich mehr als alles andere, dorthin zu kommen. Es gefiel ihr zwar hier, aber dennoch wusste sie tief in ihrem Inneren, dass es in diesem Leben noch mehr geben musste. Sie konnte dieses Gefühl nicht abschütteln. Zoe blickte von ihrem Haus auf den Bach. Mit einmal erkannte sie, dass sie entweder ihr restliches Leben in Tagträumen verschwenden oder sich auf die Suche begeben konnte. War Remira der Ort, an dem Träume wahr werden? Es war ein Abenteuer, nach dem sie sich zutiefst sehnte. Sie führte hier ein wunderbar geschütztes Leben. Sollte sie das alles aufs Spiel setzen? Wir wollen ein Lied zusammen singen. Komm, geh mit mir in das Land. Und dafür habe ich mir ein bisschen professionelle Unterstützung geholt, weil ich glaube, dass wir das nicht so ganz gut kennen. Bevor wir das singen, weil bei diesem Lied wollen wir die Sammlung einsammeln, habe ich den Frank nochmal nach vorne gebeten, dass er zu der Sammlung heute was sagt. Und danach bitte ich den Thomas Körner, dass der uns hilft, so ein bisschen in das Lied reinzukommen. Frank, kommst du?
Ein altes Sprichwort sagt, der Ton macht die Musik. Deswegen ist in unserem Gottesdienst ja auch der Ton so von entscheidender Bedeutung. Und da gab es ja in der Vergangenheit immer Probleme. Der Ton kann ja nicht besser sein, als der Techniker den Ton hört, der ihn abmischen muss, der am Mischpult sitzt. Und da gab es immer Probleme, als die früher vor kurzem noch in dem abgetrennten Raum saßen. Rauschen, Brummen, Rückkopplungen und zu leise oder zu laute Töne kamen einfach nicht an drüben. Und deswegen haben wir am 15. März in der Gemeindeversammlung beschlossen, die Technik zieht um. Und sofort begannen dann viele eifrige, fleißige Helfer damit, diesen Beschluss in die Tat umzusetzen. Und wie ihr seht, das Ergebnis kann sich sehen und vor allen Dingen auch hören lassen. Das neue Technikpodest fügt sich sehr harmonisch in diesen Raum ein und auch die Technik ist da gut untergebracht und der Ton hat sich auch meiner Meinung nach deutlich verbessert. Und deswegen mal einen ganz herzlichen Dank an die ganzen vielen Helfer. Applaus Ich hatte auch mehrmals Gelegenheit zu gucken, wie denn hier so die Arbeit vorangeht, habe mir die Helfer angeguckt und habe gemerkt, die haben Spaß bei der Arbeit. Und vor allen Dingen ist mir auch aufgefallen, denen schmeckt die Arbeit irgendwie richtig gut. Und habe mich natürlich gefragt, woran liegt das? Zeigst du mir das erste Bild? Ich habe versucht, zuerst herauszufinden. Und da habe ich mich gefragt, ja, kann es daran liegen, dass die beiden, Jogi Petrat und Stefan Rolfing, so gut zusammengearbeitet haben? Liegt es an der Teamarbeit? Oder wieder mal das zweite Bild. Kann es vielleicht daran liegen, dass Sebastian Tatschuk dachte, auf dem Podest ist die Freiheit wohl grenzenlos? Aber das war nicht der wahre Grund. Ich bin da dahinter gekommen und habe es dann festgestellt, habe gemerkt, es liegt am Werkzeug. Und als ich das festgestellt habe, habe ich gedacht, das kann ich euch nicht vorenthalten. Ich möchte euch Gelegenheit geben, euch auch an diesem tollen Werkzeug zu beteiligen. Bei dem Werkzeug handelt es sich nämlich um das süße Werkzeug von Haribo. Und das möchte ich euch jetzt, Sigrid, hilf mir mit, euch verteilen. Nehmt ihr ruhig zwei Dosen, für jede Reihe eine Dose. Ich verteile das mal eben. Du darfst den Anfang machen, gib aber ein bisschen weiter dann. Ja, hier für dich auch. Gib mal durch. Und da dürft ihr jetzt reichlich zugreifen und euch damit an dem Umbau auch beteiligen. Noch nie hat Werkzeug so gut geschmeckt, denke ich. Aber wie ihr wisst, auf einem Bein kann man schlecht stehen. Deswegen möchte ich euch noch eine zweite Gelegenheit geben, euch an dem Umbau zu beteiligen. Für den Umbau haben wir nämlich auch noch Euro-Werkzeug benötigt. Und das auch in großer Menge. Etwa 20.000 Euro haben wir gebraucht. Deswegen möchte ich euch jetzt auch hier die Gelegenheit geben, ich gebe gleich hier die Werkzeugbeutel rum, da eure Euro-Werkzeuge reinzutun. Und wenn ihr heute nicht genug Euros dabei habt, nicht genug Werkzeug, auch unsere Bank, unsere Werkzeugbank in Witten, die Spar- und Kreditbank, ist geöffnet für eure Euro-Werkzeuge und da könnt ihr auch gerne noch was daraufhin überweisen. Aber jetzt gebe ich erstmal die Werkzeugbeutel rum und bitte euch, da eure Euro-Werkzeuge reinzutun. Dankeschön. Wir wieder anfangen.
Ja, Frank, das war jetzt ganz ungeschickt, weil wir wollen doch jetzt singen. Um Werkzeuge im Umkauf singen ist so undeutlich. Gut, dass der Text sich ein paar Mal wiederholt. Also die Sigrid hatte Befürchtungen, dass ihr das Lied nicht kennt. Insofern will ich euch ein bisschen unterstützen, dass wir 5 Strophen dann auch wirklich durchhalten. Und ich bitte die Laila mal, das kurz anzuspielen. Ja, das war schon der Schluss. Vielleicht probieren wir gleich mitzusingen. Komm, geh mit mir in das Land. Komm, geh mit mir in das Land. Komm, geh mit mir in das Land, wohin ich geh. Machen wir gleich nochmal, nur diesen zweiten Teil. Komm, geh mit mir in das Land. Komm, geh mit mir in das Land. Komm, geh mit mir in das Land, wohin ich geh. Der Anfang ist ähnlich vom Text, aber geht nicht von oben nach unten, sondern von unten nach oben. Wir haben das gerade auf dem Bild gesehen, man muss erst den Berg rauf, bevor man den Berg dann wieder runtergehen kann. Also, es geht los, von vorne.
Komm, geh mit mir in das Land, komm, geh mit mir in das Land, komm, geh mit mir in das Land, wohin ich geh.
Okay, machen wir auch den Anfang nochmal.
Komm, geh mit mir in das Land, komm, geh mit mir in das Land, komm, geh mit mir in das Land, wohin ich geh.
Das ist noch nicht ganz klar. Das ist noch nicht ganz klar. Wir machen das nochmal. Vielleicht singe ich es einmal vor.
Komm, also spiel ruhig mit, ne, das hilft mir dann auch, weil die wollen ja nicht nur mich alleine hören.
Komm, geh mit mir in das Land, komm, geh mit mir in das Land, komm, geh mit mir in das Land, wohin ich geh.
Es geht also einmal nach oben und dann in 3 Stufen nach unten, bevor es in den Schluss geht. Machen wir nochmal, alle zusammen.
Komm, geh mit mir in das Land, komm, geh mit mir in das Land, komm, geh mit mir in das Land, wohin ich geh.
Jetzt geht's weiter, den kennen wir schon.
Komm, geh mit mir in das Land, komm, geh mit mir in das Land, komm, geh mit mir in das Land, wohin ich geh.
Und wenn wir jetzt noch aufstehen und die Werkzeuge, die restlichen, runterschlucken, dann wird's richtig klasse.
Haben Sie eben gesehen, was hier passiert ist? Zwei Menschen sind sich begegnet, aber haben sie sich wahrgenommen? Haben sie sich wirklich gesehen? Wir wissen es nicht. Ich habe uns etwas mitgebracht, was uns die Beziehung von diesen beiden Menschen darstellen soll. Das habe ich hier in meiner Hand und es ist kaum zu sehen, aber es ist ein Reiskorn. Aus diesem Reiskorn kann etwas werden unter bestimmten Umständen. Wir wissen noch nicht, wie es mit diesen beiden weitergeht. Damit wir uns daran erinnern, lege ich dieses Reiskorn hier vorne hin.
Ich suche Bademäntel.
Die sind da hinten.
Haben wir uns nicht schon mal irgendwo gesehen?
Ja, ich glaube auch.
Tja, wir wissen, dass Sie sich schon einmal gesehen haben. Bei Ihnen scheint das gerade nicht der Fall zu sein. Aber jetzt haben Sie sich gesehen. Und wenn man jetzt in diese Augen schaut und das Glänzen darin sieht, dieses Lächeln auf den Lippen, ja, da sieht man, dass hier etwas entsteht, etwas Neues. Die beiden sind aneinander interessiert und sie haben sich wirklich erkannt. Aus dem fast Nichts des Reiskorns ist etwas mehr geworden, etwas Größeres. Und als Symbol dafür habe ich uns einen Tischtennisball mitgebracht. Er ist deutlich größer als das Reiskorn, aber immer noch sehr zerbrechlich. Ich könnte ihn jetzt mit der Hand zerdrücken. Ich bin gespannt, wie die Reise dieser beiden Menschen weitergeht und ob sie gemeinsam weitergeht. Ich lege das hier hin.
Komm, ich zeig mal die Bademantel.
Na, was wollen wir heute machen?
Also, heute sind wir genau 3 Monate zusammen. Ich denke, essen gehen wäre ganz gut.
Okay, wo willst du denn hin?
Papiano?
Na gut.
3 Monate sind sie zusammen. Das Leuchten in ihren Augen ist stärker geworden. Ihre Verliebtheit ist gewachsen. Das Lächeln ist da. Sie sind füreinander da, schon seit 3 Monaten. Und dieser Teil der Beziehung, der soll uns durch diesen Tennisball verdeutlicht werden. Der Tennisball ist wiederum größer geworden, fester geworden. Also den kann ich jetzt nicht mehr mit der Hand einfach so zerdrücken. Es ist weiter gewachsen, ihre Beziehung, ihre Liebe zueinander.
Lass uns gehen. Willst du dich kurz setzen? Ich würde dir gerne was sagen.
Okay.
Victoria, wir sind jetzt schon seit 4 Jahren zusammen und ich bin einfach überglücklich mit dir. Und deswegen will ich dich jetzt fragen, willst du meine Frau werden?
Ja!
Ja. 4 Jahre, aus der Verliebtheit ist eine Liebe geworden. Sie wollen jetzt diese Liebe festmachen. Sie haben sich jetzt entschlossen, mit der Frage, willst du mich heiraten? Und mit der Antwort ja, ihr Leben gemeinsam weiter zu verbringen. Ihre Liebe wirklich in der Ehe zum Ausdruck zu bringen. Als Symbol für diesen Teil ihrer Beziehung habe ich diesen Fußball mitgebracht. Wiederum viel größer als alles, was wir vorher hatten hier in unserer Reihe der Symbole und auch schon viel fester. So ein Fußball, der hält schon mal einen Tritt aus, ohne gleich kaputt zu gehen. Ich lege auch das hier hin.
Weißt du noch? Vor 10 Jahren hast du mir etwas geschenkt. Und heute habe ich was für dich.
Was ist das?
Ein Gutschein. Eine Woche nach Paris, nur wir beide. Dann können wir alles andere vergessen.
Zehn Jahre sind Sie jetzt verheiratet. 10 Jahre haben Sie gemeinsam verbracht. Und wenn man sie sich jetzt so anschaut, kann man mitlächeln, kann man sehen, dass sie miteinander glücklich sind. Ja, sie haben 10 Jahre lang schöne Dinge miteinander erlebt. Sie haben Zeit miteinander erlebt, die sie wirklich genossen haben, an die sie sich gerne erinnern. Aber ich bin auch sicher, dass in diesen 10 Jahren Zeiten dazwischen waren, in denen es nicht so gut ging. In denen es auch mal etwas, ja, zwischen den beiden gekriselt hat. Aber sie haben durchgehalten. Und sie achten aufeinander. Sie haben Geschenke füreinander. Und sie sehen, dass es wichtig ist, Zeit miteinander zu verbringen. Und als Symbol für diese Phase ihrer Beziehung habe ich diesen Gymnastikball mitgebracht. Der ist also wirklich sehr strapazierfähig. Selbst ich könnte mich da draufsetzen und das würde nicht kaputt gehen. Wir haben jetzt mehrere Symbole hier vor uns. Vom Reiskorn fast nichts. Über etwas, einen Tischtennisball. Etwas mehr, einen Tennisball. Kurz vor der Entscheidung, den Fußball. Und für die Ehe nach 10 Jahren ein Gymnastikball. Diese Reise der beiden geht hoffentlich noch lange weiter und ihre Liebe wird noch weiter wachsen.
Ich habe schon einen Reiseleiter ausgesucht. Komm mal mit.
Ich erlebe, dass der Glaube an Jesus Christus, dass mein Glaube an Jesus etwas unglaublich Kostbares und Wertvolles ist. Das war beileibe nicht immer so. Erst als ich herausfand, dass es bei diesem Glauben in erster Linie eben nicht um Dogmen geht, nicht um eine organisierte Religion, eine kirchliche oder freikirchliche Institution geht, sondern um Leben, um mein Leben, um Beziehungen geht. Da fand ich diese Begeisterung. Meine Begeisterung für den Glauben an Jesus fing damit an, als ich eine persönliche Beziehung zu ihm entdeckte und damit zu dem lebendigen Gott. Ganz ähnlich, wie wir das hier eben mit diesem Paar gesehen haben. Da entwickelt sich etwas. Es fängt an, klein und Schritt für Schritt wächst dort eine Beziehung, ein echtes persönliches Gegenüber miteinander sein. Ich erlebe das als einmalig erfrischend. Ich erlebe es als ermutigend, in Kontakt mit Jesus zu sein, mit ihm verbunden zu sein, ihm zu vertrauen. Und von dieser Beziehung zu Jesus her gewinnen dann auch andere Beziehungen in meinem Leben Qualität und Profil. Diese Beobachtung, diese eigene Erfahrung finde ich in der Bibel bestätigt. Schon ganz am Anfang der Bibel im Schöpfungsbericht, da lese ich, dass wir Menschen von unserem Wesen her darauf angelegt sind, in einer persönlichen Beziehung mit Gott, dem Schöpfer, zu leben, als sein Gegenüber, mit ihm zu kommunizieren, von Gott versorgt zu werden, mit allem, was wir für unser Leben benötigen, Essen, Menschen, Beziehungen, Gemeinschaft. Da lese ich, dass wir von Gott dafür angelegt sind, von ihm beschützt zu werden. Er ist derjenige, der uns Raum gibt zum Leben. Da lese ich davon, dass wir darauf angelegt sind, von Gott einen Sinn für unser Leben zu bekommen. Dass er einen Auftrag gibt, wo der Mensch sagt, wo ich sage, das ist gut. Das macht wirklich Sinn. Das ist ein starker Sinn. Jetzt weiß ich, wofür ich lebe. Und das alles, was ich in der Bibel lese, das bestätigt mir das noch einmal, dass es wirklich erfüllend ist, dass es gut ist, mit Gott in Beziehung zu stehen, ihm zu vertrauen, mit Gott, mit Jesus zu leben. Und ich sehe, dass das auch anderen Menschen so geht. Mein Wunsch war von Anfang an, als ich diesen Schatz einer Beziehung mit Gott, mit Jesus entdeckt habe, mein Wunsch war, wie kann ich das teilen? Wie kann ich das, was ich da gefunden habe, andere mit daran teilhaben lassen? Inzwischen nehme ich zunehmend wahr, dass es für Menschen in unserer Zeit schwierig ist. Jedenfalls in unserer westlichen Kultur und Gesellschaft zunehmend schwieriger ist, einen solchen Glauben, eine solche Beziehung zu Jesus zu finden. Da gibt es eine Menge Hindernisse. Da gibt es zum Beispiel Hindernisse, die sich auf der Ebene des Verstandes bewegen. Da denken Menschen vielleicht, das sind doch alles antike, mittelalterliche Gedanken und Konzepte, die uns in der Bibel nahegebracht werden. Das ist doch einfach nicht mehr zeitgemäß. Oder dieser Gedanke, Gehorsam, auch einem Gott gegenüber, das ist schlecht. Jeder sollte für sich selbst entscheiden, was gut und richtig ist. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied. Da gibt es kulturelle Hindernisse. Zum Beispiel dieses Denken, was in unserer Kultur verwurzelt ist, es gibt keine Wahrheit im Blick auf Weltanschauung. Jeder wird nach seiner Fasson selig. Jeder findet heraus, was für ihn gut ist. Und es gibt auch biografische Hindernisse. Vielleicht ist es schlicht und ergreifend so, dass jemand heutzutage einfach gar keinen in seiner Verwandtschaft und Bekanntenkreis hat, der ihm vorleben könnte, erzählen könnte, was es mit einer Beziehung zu Gott, zu Jesus auf sich hat. Ich habe gestaunt, das ist schon lange her, als ich jemandem begegnete, der noch nicht einmal den Begriff Jesus irgendwie einordnen konnte für sich und mich fragte, wer ist das denn? Bist du das? Ich hatte damals auf meiner Gitarre einen Schriftzug Jesus und er dachte, das wäre mein Name. Vielleicht aber gehört zu diesen biografischen Hindernissen auch, dass Menschen schwierige, schmerzhafte, traumatische Erfahrungen gemacht haben, die es ihnen schwer und unmöglich machen, an einen liebenden Gott zu glauben, einem solchen Gott zu vertrauen. Wie kann denn solch ein Gott solch Leid zulassen? Eine Bekannte von mir in Berlin hat es einmal so formuliert, bis heute fühle ich mich wie jemand, der auf einem riesigen, kostbaren Schatz sitzt und der nicht in der Lage ist, ausreichend verständlich zu machen, worum es eigentlich geht. Eine Beziehung. Persönliche Beziehung, einen heißen Draht zu dem unsichtbaren, aber lebendigen Gott und Jesus Christus. Die entscheidende Frage ist, wie kommt ein Mensch zu solch einem echten, inspirierenden Glauben? Wie kommt ein Mensch zu solch einer Beziehung? Wie kommt ein Mensch dahin, Jesus zu vertrauen, sich ihm anzuvertrauen? Vielleicht stellst du dir diese Frage ganz persönlich. Wie komme ich dahin? Vielleicht siehst du einen Glauben bei anderen, aber dir selber scheint das unmöglich zu sein, so zu glauben. Vielleicht stellst du dir diese Frage aber auch im Blick auf andere Menschen, Bekannte, Freunde, Kinder, Familienangehörige, den Partner. Eine wichtige Antwort auf diese Frage, die ich für mich in den letzten Jahren entdeckt habe, ist folgende. Der Weg zu solch einer Beziehung ist eine Reise, ein Prozess. Das fängt ganz klein an, wie mit so einem Reiskorn in einer zwischenmenschlichen Beziehung. Und dann geht es weiter. Es gibt verschiedene Schritte, verschiedene Stationen, verschiedene Wegabschnitte auf dem Weg dahin, dass ein Mensch eine solche Beziehung zu Jesus findet, zu Gott findet. Und diesen Weg zu Gott, zu Jesus, bezeichne ich als geistliche Reise. Und vielleicht schauen wir uns jetzt mal ein Bild an. Da gibt es eine ganze Reihe von möglichen Schritten auf dieser Reise, auf dieser geistlichen Reise. Das fängt für jeden Menschen mit einer absoluten Ahnungslosigkeit an. Keine Kenntnis von dem historischen Jesus, von dem Gott, von dem die Bibel berichtet, von dem Evangelium, von Christen und natürlich erst recht kein Bewusstsein von der Existenz des auferstandenen, lebendigen Jesus. Aber die Ahnungslosigkeit, die setzt ja noch früher an. Keine Ahnung von der Geschichte Gottes mit den Menschen, wie sie im Alten Testament beschrieben ist, von der Schöpfung, von Noah, von Abraham, Isaak, Jakob, dem Volk Israel, den Propheten, den Königen. Keine Ahnung von all dem, was da beschrieben ist. Keine Ahnung von einem biblischen und christlichen Menschenbild. Also von all dem, was da zwischen den zwei Buchdeckeln einer Bibel steht, ist nichts bekannt. Und auch wie das im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende Menschheitsgeschichte beeinflusst und geprägt hat, keine Ahnung. Und von diesem Nullausgangspunkt geht es dann langsam los. Erste Kontakte mit Christen. Für viele von uns war das bestimmt in der Familie. Also wenn ich mich daran erinnere, mit unseren Kindern, dass wir schon sehr früh, wo sie anfingen zu sprechen, mit ihnen darüber geredet haben, warum wir beten und wie sie sich dafür interessiert haben und nachgefragt haben, Fragen gestellt haben, dann ist das natürlich kein Wunder, dass die mit 6 Jahren schon einiges wissen. Aber wie ist das, wenn ein Mensch in einem Umfeld aufwächst, wo er erst mit 18, 19, 20 oder noch später im Lebensalter konfrontiert wird oder begegnet Christen und christlichen Glauben? Der Weg wird ungleich länger. Dann gibt es vielleicht auf diesem Weg erste Informationen über die Geschichte Gottes mit den Menschen, mit der Geschichte Jesu, vielleicht auch erste Erfahrungen mit der Präsenz, mit der Macht Gottes, vielleicht, dass Gebetserhörung erfahren werden, Heilung erlebt wird, erste Versuche in der Bibel zu lesen, erste Kenntnisse des Evangeliums und ganz wichtig, bei jedem Schritt kann sich ein Mensch so oder so entscheiden. Das ist wie zwischen zwei Menschen. Ein Mensch kann sich entscheiden und sagen, ja, ich möchte mit diesem Christen weiter Kontakt haben oder nicht. Ich möchte in die Bibel schauen oder nicht. Ich möchte, dass für mich gebetet wird oder nicht. Diese Reise ist kein Automatismus. Und dann geht das weiter. Möglicherweise Kontakt, regelmäßiger Kontakt zu Christen, Versuche zu beten. Ich habe das erlebt, dass Menschen lange bevor sie eine Beziehung, eine persönliche Beziehung zu Jesus gefunden haben, dass sie für sich beten und probieren, wie geht das denn eigentlich? Zu wem rede ich denn da? Ja, und dann geht es weiter, vielleicht ein Verständnis der Grundlagen des Evangeliums, mehr oder weniger regelmäßiger Kontakt zu anderen Christen. Dann wird verstanden irgendwann, dass das Evangelium für mich persönlich von Bedeutung und relevant ist. Vielleicht regelmäßiger Gottesdienstbesuch. Die Entdeckung, dass eine persönliche Entscheidung für Jesus notwendig ist, im Blick auf Jesus. Da verändert sich das Denken und die Denkhaltung. Da kommt etwas in Bewegung und dann kommt dieser Punkt, der hier durch das Kreuz symbolisiert ist, eine Entscheidung für Jesus. Ein Bund wird mit Jesus geschlossen. Im christlichen Bereich sprechen wir da von einer Bekehrung. Und wenn wir an zwei Menschen denken, dann ist das der Bund einer Ehe, der dem in etwa entspricht. Wir merken, dass dieser Schritt einer Entscheidung für Jesus relativ spät auf einer geistlichen Reise kommt. Aber es ist beileibe noch nicht die Endstation. Dann geht es weiter. Diese Entscheidung, die für Jesus getroffen wurde, wird überprüft. Wird vielleicht bestätigt, aber vielleicht, auch das kenne ich, wieder verworfen. Wenn es positiv läuft, dann kommt es zu einer Taufe. Menschen finden einen Platz in der Gemeinde. Sie entdecken ihre Gaben, die Gott ihnen gegeben hat. Sie fangen an mitzuarbeiten. Sie entwickeln einen Lebensstil, der von Jesus geprägt wird. Es kommt zu einer Charakterentwicklung mit Gottes Kraft durch den Heiligen Geist. Und sie geben auch weiter, auch das ist eine weitere Station dort rechts von dem Kreuz, weitergeben das, was wir selber im Glauben erlebt und empfangen haben. Und auch auf der Seite rechts vom Kreuz ist das keine Selbstverständlichkeit. Da gibt es jede Menge Entscheidungsmöglichkeiten. Vielleicht schauen wir uns noch ein weiteres Bild an. Auf diesem Weg gibt es natürlich auch eine ganze Reihe Hindernisse und Barrieren. Und wenn dieses schwarze Männchen dort auf seiner geistlichen Reise fortschreitet, an den Hindernissen vorbei, darüber hinweg, wie auch immer, dann ist es gut, wenn es Begleitung hat. Und da kommen Menschen, kommt dieses weiße Gestalten, kommen ihm entgegen, um ihn zu begleiten auf seiner geistlichen Reise. Ja. Ich möchte ganz kurz einige Konsequenzen, die sich aus diesem Modell einer geistlichen Reise ergeben, aufzeigen. Und dann möchte ich noch zu einem Predigttext kommen. Und dieser Predigttext, da werde ich einen ersten Abschnitt von anschauen. Das finden wir auch so auf dem Konzept. Und den Hauptteil, nämlich eine Predigt, die Paulus gehalten hat in Athen, den werden wir uns in einem weiteren Gottesdienst anschauen. Aber nun noch einmal zu den Konsequenzen dieser geistlichen Reise. Was mir so bewusst geworden ist, wir sitzen alle im gleichen Boot. Denn die geistliche Reise ist zumindest zu unseren physischen Lebzeiten nie zu Ende. Die findet ihr Ende, wenn wir einmal bei Jesus sind. Menschen, die links von dem Kreuz stehen, die also auf der Suche sind nach einer Beziehung zu Jesus, und Menschen, die auf der rechten Seite von dem Kreuz stehen, sind beide auf der gleichen Reise unterwegs, nur an unterschiedlichen Orten oder Abschnitten. Das Zweite, jeder Mensch befindet sich auf dieser geistlichen Reise. Das ist mir ganz wichtig geworden, das zu verstehen, weil Gott nämlich das so angelegt hat. Schon von der Schöpfung her ist das sein Ruf auf jedem menschlichen Leben, dass wir uns auf dem Weg machen, dass wir auf einem Weg sind, unserem Schöpfer zu begegnen, dass wir ihn entdecken und dass wir auf diesem Weg zu Jesus finden und mit Jesus in seine ewige Welt hineingehen. Im 1. Timotheusbrief, Kapitel 2, Vers 4 heißt das: Gott will, dass alle Menschen diesen Weg gehen und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Eine andere Konsequenz, wenn ein Mensch eine solche Entscheidung für Jesus trifft, dann hat das eine Vorgeschichte. Ich habe das einmal erlebt, dass bei einer Abendmahlsfeier, die wir in Berlin-Friedrichshain gefeiert haben, ein junger Mann kam und ich sagte bei diesem Abendmahl: Wenn ihr das Brot nehmt und aus dem Becher trinkt, dann trefft ihr damit eine Entscheidung: Ich will, dass Jesus der Herr in meinem Leben ist und ich will mit diesem Jesus verbunden leben. Und dieser junge Mann tat das und sagte hinterher: Ich habe eine Entscheidung für Jesus getroffen, ich bin zum Glauben gekommen. Da sagte ich: Wow, beim Abendmahl einfach so kommt jemand von draußen rein und ist das passiert. Es stellte sich heraus, das war der Sohn eines Pfarrers, evangelischen Pfarrers, und er war viele Jahre in eine Gruppe des CVM gegangen. Er hat eine lange Vorgeschichte gehabt. Ich bin heute der Überzeugung, dass jeder Mensch, der an den Punkt kommt, wo er sagt, ich will mein Leben mit Jesus verbunden leben, dass er eine Vorgeschichte hat. Das ist überraschend. In der Bibel erscheint das oft so, gerade auch im Neuen Testament, in der Apostelgeschichte, dass sich da einer hinstellt und predigt und anschließend, bumm, bekehren sich die Leute. Aber wenn man genauer hinschaut, da ist viele Schritte sind auf der geistlichen Reise schon gelaufen. beim Volk Israel, bei den Juden, die hatten ja schon das ganze Alte Testament intus. Und damit haben sie ja schon ganz viele Schritte ihrer Reise bewältigt. Ganz wichtig für uns selber, für dich selber und für uns, für jeden Einzelnen, der andere auch wahrnimmt. Jeder Mensch braucht auf seiner geistlichen Reise Zeit. Unterschiedlich Zeit. Ja, ich will jetzt gar nicht angesichts der fortgeschrittenen Zeit weiter mich mit diesem Modell und den Konsequenzen beschäftigen, sondern ich lade uns ein, mit uns auf einen Predigttext noch zu hören, aus der Apostelgeschichte 17, die Verse 16 bis 34. Und lass uns diesen Text hören mit der Fragestellung, wie kommt es dahin, dass jemand seine geistliche Reise beginnt und erste Schritte tut. Während, so lese ich hier, während Paulus in Athen auf die beiden wartete, nämlich Silas und Timotheus, war er im Innersten empört, weil die Stadt voll von Götzenbildern war. Er redete in der Synagoge zu den Juden und zu denen, die sich zur jüdischen Gemeinde hielten. Und er sprach jeden Tag mit den Leuten, die er auf dem Marktplatz antraf. Darunter waren auch Philosophen der epikureischen und stoischen Richtung, die mit ihm diskutierten. Einige von ihnen meinten, was will dieser Schwätzer eigentlich? Andere sagten, er scheint irgendwelche fremden Götter zu verkünden. Paulus hatte ihnen nämlich die gute Nachricht von Jesus und der Auferstehung verkündet. Sie nahmen ihn mit sich zum Areopag und wollten Näheres erfahren. Uns interessiert deine Lehre, sagten sie. Manches klingt sehr fremdartig und wir würden gerne genauer wissen, was es damit auf sich hat. Denn die Athener und die Fremden in Athen kennen keinen besseren Zeitvertreib, als stets das Allerneueste in Erfahrung zu bringen und es weiter zu erzählen. Von dieser Frage her, wie kommt es dahin, dass jemand seine ersten Schritte auf der geistlichen Reise tut, höre ich aus dieser Geschichte folgende Antwort. Dazu braucht es am Anfang eine Gemeinde, eine Gemeinschaft von Jesus-Nachfolgern, die im Innersten betroffen sind von der Gottesferne der Menschen. Und wenn ich jetzt so diese Dinge in der Predigt ausführe, dann möchte ich es immer aus zwei Perspektiven sehen. Einmal aus der Perspektive eines Menschen, der auf seiner geistlichen Reise einen Schritt vorwärts gehen will, und einmal aus der Perspektive eines Menschen, der jemand auf seiner geistlichen Reise begleiten möchte. Die Situation unseres Predigttextes: Paulus befand sich auf seiner zweiten Missionsreise mit Silas und Timotheus aufgrund eines Konfliktes, den er kurz vorher hatte, reiste er schon vor. Er war den beiden vorgereist nach Athen und wartete dort. Athen war in der Antike einmal der Ort gewesen, wo sich die intellektuelle Elite versammelte. Zum Zeitpunkt, als Paulus dorthin kam, befand sich die Stadt aber schon im Niedergang. Es war zwar noch eine freie Stadt, sie hatten auch eine berühmte Universität, aber sie lebten nur noch von ihrem Ruf. Paulus war nicht sonderlich beeindruckt von den kulturellen Zeugnissen dieser Stadt. Vielmehr nahm er die unübersehbaren Zeichen einer Religiosität in dieser Stadt wahr. Es gab Götzenbilder ohne Ende. Man könnte das übersetzen, das war ein Wald voller Götzenbilder, dieses Wort, was im griechischen Text steht. Wahrscheinlich gab es dort jede Menge von Hermesbildern oder Hermesstatuen. Diese waren nicht im Tempel verborgen, sondern für alle Leute sichtbar aufgestellt. Und nicht selten waren diese Statuen auch obszön gestaltet. Besonders an der Nordwestecke des Marktplatzes dort, wo Paulus dann seine Streitgespräche führte, befanden sich besonders viele dieser Statuen. Nun heißt es, dass Paulus im Innersten empört war. Warum? War der Paulus intolerant? Ärgerte er sich, dass es da so viel Konkurrenz gab für seine Weltanschauung, für seinen Glauben? Ich glaube, nein. Paulus war zutiefst im Inneren bewegt, er war betroffen, er war empört, weil er wusste, was den Menschen dort in Athen fehlte. Weil er wusste, wie sehr sie Jesus brauchten, um in eine intakte Gottesbeziehung, in eine heile Gottesbeziehung zu finden. Er wusste, dass die Leute durch diese vielfältige Religiosität in die Irre geführt, betrogen wurden. Er wusste, dass sie ohne Jesus das Ziel ihres Lebens verfehlen würden, dass sie scheitern würden, dass sie auf ewig für Gott verloren gehen würden. Und dann sah er überall diese Altäre mit den Aufschriften, die vollmundigen Versprechungen. Und er wusste, das ist falsch. Kennt ihr das heute? Eine solche Betroffenheit, einen solchen Ärger? Ich habe das vor gar nicht so langer Zeit, vor einigen Tagen erlebt. Einen Film habe ich gesehen, in dem wieder einmal die Christen abgebügelt wurden, die Kirche, der christliche Glaube, und stattdessen wurde kollektive künstlerische Selbstverwirklichung und die große Liebe als der Weg zur Erlösung angepriesen. Das war das ist natürlich schön, ne? Also irgendwie so miteinander künstlerisch tätig sein, das ist klasse. Aber mich hat das betroffen gemacht und geärgert, weil ich wusste, das ist nicht der Weg zum Leben, das ist nicht der Weg zur Erlösung. Wenn du jemand bist, der sich für den christlichen Glauben interessiert, wenn du auf der Suche bist, wie kann das gehen, an Gott, an Jesus zu glauben? Da möchte ich dir heute sagen, du brauchst jemand, dem es nicht egal ist, ob du so lebst ohne Gott oder ob du diesen Weg zu Gott findest, ob du diese geistliche Reise beschreitest. Du brauchst jemanden, der im Innersten bewegt und betroffen ist, der motiviert ist, an deiner Seite zu sein. Ein Stück geistlicher Reise mit dir zu gehen, seinen Glauben zu teilen. Für uns als Gemeinde, als Gemeinschaft von Christen, möchte ich sagen, ich empfinde, unser Thema ist auf Gleichgültigkeit. Mein und unser Thema. Wir sind daran gewöhnt. Christlicher Glaube ist in unserer Kultur Privatsache. Der eine denkt so, der andere denkt anders. Und christlicher Glaube, da gibt es ja auch eine Menge dran zu kritisieren, vielleicht ja sogar zu Recht, denken wir nicht. Ist doch irgendwie intolerant, wenn man glaubt, dass nur ein Weg zu Gott führt. Und dann denken wir, wir leben in einer säkularen Welt. Die Menschen wollen oft nichts von Gott wissen. Jeder geht seinen Weg. Sie müssen nur gucken, wie sie zurechtkommen. Wenn sie nichts hören wollen, ist halt ihr Ding. Und dann sind wir gleichgültig und indifferent. Und ich muss persönlich sagen, ich halte das für sehr schwierig, selbst bei einem hohen Maß an Motivation und Entscheidung zu einem bestimmten Zeitpunkt unseres Lebens mit Gott diesen Glauben zu teilen. Ich halte es für sehr schwierig, das durchzuhalten. In so einem Umfeld, wie wir in unserer Kultur in Europa, in Deutschland leben. Und hier kommt der Heilige Geist ins Spiel. Vielleicht kümmert es uns ja nicht. Vielleicht sind wir ja auch einfach überfordert damit, betroffen zu sein, Anteil zu nehmen an dem geistlichen Suchen oder Nichtsuchen der Menschen um uns herum. Aber es kümmert Jesus. Es kümmert Gott. Im Neuen Testament wird beschrieben, dass es Jesu Lebensthema war, von Anfang bis Ende, dass Menschen Gott finden, heil werden und gerettet werden. Dazu wusste sich Jesus berufen. Da hat er einen großen Teil seiner Zeit und Kraft für hingegeben. Dafür hat er sein Leben hingegeben. Und schon Gott im Alten Testament, wir lesen das in der Geschichte von Jona, dem war das hochwichtig. Er sagte zu Jona, mir sollte nicht die große Stadt Ninive leid tun, in der mehr als 120.000 Menschen leben, die rechts und links nicht unterscheiden können und dazu noch das liebe Vieh. Und Jona, der Mann Gottes, der Prophet, der hatte keine Augen dafür. Der hatte ganz andere Dinge im Kopf. Der wollte nur das Pflänzchen, was ihm Schatten spendet, intakt sehen. Wenn wir vielleicht überfordert sind, wenn unser Herz vielleicht gleichgültig ist gegenüber diesem Thema und gegenüber der Gottferne anderer Menschen, dann kommt der Heilige Geist und überträgt diese Herzenshaltung, die wir im Leben Jesu sehen und die dem Wesen Gottes entspricht, in uns hinein. Wollen wir uns für diesen Heiligen Geist öffnen? Wir müssen das nicht machen. Wir müssen uns nicht einreden, ach, ist das schlimm, dass Menschen verloren sind, dass Menschen ohne Gott leben. Nein, der Heilige Geist will uns diese Herzenshaltung Jesu kommunizieren, in unser Leben hineinbringen. Und dann die zweite Antwort, die ich aus diesem Bibeltext sehe. Menschen tun ihre ersten Schritte, wenn eine Gemeinde von Jesus-Nachfolgern sich auf dem Weg zu diesen Menschen macht. Es braucht Leute, die sich auf den Weg dorthin machen, wo Menschen sind, die Gott ferne leben. Paulus, er ging zunächst mal in die Synagoge und er redete mit den Juden und denen, die dort schon länger dazugehörten. Das war im Blick auf die geistliche Reise eine einfache Übung. Es gab da zwar manchmal Probleme, aber in der Synagoge traf Paulus auf Leute, die auf ihrer geistlichen Reise schon eine Menge Schritte gegangen waren. Hier konnte er erwarten, dass er Menschen traf, die ein ähnliches Gottesbild, ein ähnliches Menschenbild, ein ähnliches Weltbild hatten wie er und die schon darauf warteten, dass ein Messias kommen würde. Und er brauchte nur noch sagen, Leute, und ich sage euch, wer das ist. Aber Paulus ging auch auf den Marktplatz und dort sprach er mit irgendwelchen Leuten, die er dort antraf. Der Marktplatz, das war damals der Ort, wo sich das öffentliche Leben abspielte. Der Marktplatz in Athen war das wirtschaftliche, politische und kulturelle Herz dieser Stadt. Es war ein offener Platz, der von langen Säulenhallen umgeben war, die als Versammlungsort dienten. Ganz wichtig, die Betroffenheit und die Empörung, die im Herz von Paulus war, führten nicht dazu, dass er sich zurückzog. Dass er sagte, da ist mir alles zu viel hier in dieser Stadt, so ein gottloser Haufen. Ich gehe wieder in meine Synagoge oder in mein Hotelzimmer oder wo auch immer hin und warte, bis Silas und Timotheus kommen und dann ziehe ich mit denen schnell weiter. Nein, diese innere Empörung, dieses innere Bewegtsein, was Gott durch seinen Geist in Paulus bewirkte, das war wie ein Feuer, das schaffte eine Dynamik, die ihn hinaustrieb in die Stadt, er schaute sich alles an, die ihn hinaustrieb auf den Marktplatz, dort, wo das Leben pulsierte. Und da ließ er sich auf Begegnung ein. Ganz offensiv suchte Paulus das Gespräch mit allen möglichen Leuten. Und das, was ihn da antrieb, das, was in der Übersetzung innere Empörung heißt, das war in der Wurzel Gottes Liebe, die Menschen sucht. Und Herr Paulus ließ sich von dieser Liebe bewegen. Und dann diskutierte er unter anderem auch mit Philosophen der epikureischen und stoischen Richtung. Und ich will das jetzt nicht im Einzelnen entfalten, was das für philosophische Richtungen waren. Das werde ich in der nächsten Predigt noch genauer tun. Aber Fakt ist, der Paulus ließ sich auf ihre Gedankengänge ein. Der machte sich die Mühe, denen zuzuhören, ihren Geisteshorizont auszuloten und dann ihnen zu antworten. Paulus erlebte in dieser Begegnung mit den Philosophen nicht nur eitel Freude. Die sagten zu ihm, was will dieser Schwätzer eigentlich? Und das Wort, was da für Schwätzer steht, das meint im Griechischen Körnerpicker. Das kann sein, dass damit ein Vogel gemeint ist, der aus der Gosse am Markt die Abfälle, die Körner herauspickt. Übertragen kann damit gemeint sein, ein Mensch, der sich irgendwoher seine Bruchstücke von Weltanschauung und Gedanken zusammengeklaubt hat und die jetzt zum Besten gibt. Jemand, der nicht wirklich als Gesprächspartner ernst zu nehmen ist. So schätzten einige seiner Gesprächspartner den Paulus ein. Paulus ließ sich davon nicht abhalten. Er suchte das Gespräch, er suchte die Begegnung. Das bedeutet, ganz praktisch, für einen, wenn du ein Mensch bist, der sich fragt, wie geht das denn mit Glauben? Wie kann ich denn glauben? Du brauchst einen Christen, einen Menschen, der schon mit Jesus auf dem Weg ist, der dir den Glauben so erklärt, dass du ihn verstehen kannst. Vielleicht geschieht das manchmal durch ein Buch. Schöner und besser ist es in einer persönlichen Begegnung und Beziehung, so wie Paulus das mit den Menschen in Athen gemacht hat. Ein Mensch, der sich auf deine Gedankengänge einlässt, auf deine Fragen und Überlegungen. So kannst du den Glauben effektiv entdecken und verstehen. Und ich bin sicher, hier in unserer Gemeinde findest du bestimmt Menschen, die an dieser Stelle bereit sind, mit dir ins Gespräch zu gehen. Und wir haben im Moment gerade in unserer Gemeinde einen Elementarkurs laufen, wo genau das auch geschieht. Was heißt das für uns als Gemeinschaft von Christen? Wo ist denn unser Marktplatz? Wo spielt sich in unserer Stadt das Leben der Menschen ab, das wirtschaftliche, kulturelle und politische Leben? Wo spielt es sich in deinem Stadtteil, in dem Kleinstadt vielleicht, wo du wohnst und wo du dann hierher kommst, von wo aus du hierher kommst, wo spielt sich das ab? Wo sind die sozialen Netzwerke, die die Menschen zusammenbringen und vernetzen, die Vereine, die Initiativen? Wollen wir dorthin gehen? Wollen wir dort das Gespräch suchen, offensiv, uns einlassen auf manchmal so befremdliche Gedankengänge? Wollen wir zuhören, Fragen stellen und dann auch von dem reden, was unser Leben ausmacht? Jesus, der gekreuzigt wurde und gestorben wurde? Das ist unbequem. Das kostet Energie und Kraft. Da stoßen wir nicht nur auf Sympathie, aber der Heilige Geist, der bewegt uns genau in diese Richtung, weil Jesus genau dort hingehen will mit uns. Wie kann das aussehen für einzelne von uns, für uns als Gemeinde? Da brauchen wir Antworten. Eine kleine Antwort ist, deswegen war es mir und ist es mir wichtig, dass wir bei einem Stadtteilfest dabei sind, wo viele Menschen um uns herum feiern. Deswegen ist vielleicht auf einer ganz persönlichen Ebene jemand in einem Verein dabei, in einer politischen Partei vielleicht zum Beispiel, in einem Bienenzüchterverein. Wenn wir wollen, dass Menschen ihre geistliche Reise beginnen und Schritte tun, dann ist es wichtig, dass wir Schritte auf sie zumachen. Und das Dritte und Letzte, wenn wir wollen, dass Menschen auf ihrer geistlichen Reise erste Schritte tun, dann ist es wichtig, dass wir gefragt werden und Antwort geben können. Der Paulus hat es geschafft. Er hat die Athener neugierig gemacht. Sie sagten, uns interessiert deine Lehre. Wir würden gerne genauer wissen, was es damit auf sich hat. Das ist ganz wichtig. Damit machten die Athener die Tür auf. Damit sagten sie, okay, sag uns mehr. Der Paulus kann ja offensiv auf die Leute zugehen, aber wenn die nicht dann wirklich auch offen sind und die Tür aufmachen und sagen, bitte erklär es uns, was es damit auf sich hat, dann redet er vor eine Wand. Paulus war durch seine vielen Gespräche auf dem Marktplatz mit den Philosophen vorbereitet auf diesen Moment. Und wir werden in der Predigt, in der nächsten Predigt sehen und ihr könnt das gerne auch schon lesen in der Apostelgeschichte 17, den folgenden Versen, wie Paulus seine Chance genutzt hat. Wenn du ein Suchender bist, ein Mensch, der sich fragt, wie kann das mit dem Glauben gehen, dann ermutige ich dich, stelle deine Fragen. Und dann wirst du Menschen auch in unserer Gemeinde finden, die dir Antworten geben. Für uns als Gemeinde, als Gemeinschaft von Christen, ist ganz wichtig, dass wir wahrnehmen, wenn ein Mensch Fragen stellt, dann wirkt der Heilige Geist an ihm. Wo hören wir solche Fragen? Beten wir dafür, dass Menschen Fragen stellen? Das ist doch ganz wichtig. Sind wir darauf vorbereitet, wenn Menschen Fragen stellen? Also, ich fasse noch einmal am Ende meiner Predigt zusammen. Wie kommt es dahin, dass Menschen ganz am Anfang, wo das alles sich auf so einer unscheinbaren Ebene eines Reiskorns abspielt, dass sie ganz am Anfang ihrer geistlichen Reise Schritt tun auf Jesus, auf Gott hin? Und diese Geschichte mit Paulus in Athen zeigt uns drei unterschiedliche Dinge. Das Erste, was wir gehört haben, ist, wer kann mir nochmal helfen? Ja? Bitte? Diese innere Bewegung, dieses Betroffen, Empörtsein. Das Zweite war, dieses Schritte gehen auf Menschen zu. Und das Dritte ist, Fragen hören und Fragen beantworten. Gott, schenke uns, dass wir an dieser Stelle einiges, vieles Mutmachende erleben.
Ja, bitte alle aufzustehen oder wenn du sitzen bleiben willst, das geht auch. Nehmen wir ein bisschen Zeit in der Musik, auch die geistliche Reise zu reflektieren. Es gibt verschiedene Facetten der Reise, verschiedene Erkenntnisse, was in der Musik betont wird. Wenn man aufpasst, vielleicht erkennt man sie.
Dein Segen, nur durch dich will ich
singe jetzt das Lied Jesus in meinem Haus.
Fall auf Jesus, fall auf Jesus.
manchmal einsam, gepflastert auch mit Schmerz. Dein Himmel schwarz und Tränen voll dein Herz. Dann schrei zu Jesus, schrei zu Jesus, schrei zu Jesus und blieb. Die Liebe übersprudelt.
In Anbetracht der fortgeschrittenen Zeit mache ich es kurz mit den Ansagen. Martin Bieberstein hat mich nochmal darauf aufmerksam gemacht, dass eigentlich alle Mitarbeiter in dieser Gemeinde, darf ich mal sehen, wer in dieser Gemeinde mitarbeitet? Müssten eigentlich alle Hände sein. Eigentlich müssten alle Mitarbeiter diese Karte bekommen haben. Falls einer von euch das aus irgendeinem Grunde nicht bekommen hat, kann ja sein, der ist trotzdem herzlich eingeladen an den Mitarbeiter-Danke-Abend am 10. Juli, glaube ich, stimmt? 10. Stimmt das? Sich feiern zu lassen. Und der kann dann bitte noch bei Martin Bieberstein Bescheid sagen, ich komme gerne. War das richtig? 17:30? Ach ja, genau, am Infotisch da hinten, wo dieses I über dem Tisch ist, ist eine Liste, da bitte eintragen lassen. Ja? Die Gruppenleiter möchten bitte nochmal daran denken, dass sie bitte Digitalfotos an Martin Bieberstein mailen von den typischen Arbeiten, die aus ihrer Gruppe stammen. Ich denke, die betreffenden Personen wissen Bescheid. Morgen Abend, der Bibelabend entfällt. Dafür gibt es am Donnerstag, den 30. Juni und am Samstag, den 2.7. den Elementarkurs. Ist das dann der, der weiterläuft? Ja, ne? Der ist das, genau. Aha, okay, gut. Nächsten Sonntag haben wir hier wieder eine besondere Zeit. Dort wird nämlich die Teenager aus dem biblischen Unterricht verabschiedet. Und dazu auch herzliche Einladung. Dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass am 13. Juli André Pascha, einer unserer Missionare, hier sein wird. Wird bestimmt sehr spannend, ist ein Mittwochabend. Herzliche Einladung dazu. Das Lied, was wir eigentlich noch singen wollten, lassen wir entfallen. Dafür möchte ich den Rolf bitten, dass er uns noch unter den Gottes Segen stellt.
Und nochmal ein Wort zum Elementarkurs. Der Elementarkurs ist natürlich, da können wir für beten, aber der ist nicht mehr offen. Also der ist eine geschlossene Gruppe jetzt. Aber man kann sich gerne für einen weiteren anmelden. Der Herr Jesus Christus segne dich auf deinem Weg mit ihm und zu ihm, auf deiner geistlichen Reise. Der Herr Jesus schenke dir Weggefährten und er schenke dir Menschen, denen du Weggefährte sein kannst. Der Herr Jesus Christus lasse dich und uns alle miteinander erleben, dass wir vorwärts kommen, dass wir Weg zurücklegen auf dem Weg zu ihm und mit ihm. Und der Friede Gottes sei über dem allem, der höher ist als unser Denken und Fühlen. Und er bewahre uns dieser Friede in Christus Jesus. Amen.